Ich lese uns den Predigtext, der steht in Hesekiel 47, Vers 1 bis 12 und ich lese den Text nach der Hoffnung für alle. Muss ich den mal hier rausnehmen, sonst habe ich nachher ein Problem. Der Fluss, der aus dem Tempel kommt. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußersten Vorhofs und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder nach 500 Metern aus und jetzt richtete er mit. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte das Wasser bis zum Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich hüfttief im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, du Mensch? Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund. Und das ist da, so, dass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer. Von En-Gedi bis En-Eglachim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben. So zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird es kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll man auch in Zukunft Salz gewinnen können. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter welken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel.
Ja, vielen Dank für das Lesen des Textes. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu laut bin. Ich werde aber diesen Text nicht Vers für Vers auslegen. Nein, er wird am Ende noch mal eine Rolle spielen. Denn heute geht es ja um das Herz, unser innerer Garten, Ströme lebendigen Wassers. Um unser Herz ging es ja schon in den vorhergehenden Predigten, zumindest wenn ich dran war. Das ist meine Predigtreihe, die ich heute auch beende mit diesem letzten Teil. Heute geht es also um unser Herz, Ströme lebendigen Wassers. Es gibt ja in den Gärten, in manchen Gärten gibt es ja so wunderbare Wasserspiele. Springbrunnen. Und ich habe nachgelesen, seit wann gibt es das eigentlich? Hat jemand eine Ahnung, seit wann es so diese Wasserspiele gibt? Irgendwann müssen sie ja mal erfunden worden sein. Ja, wann hat jemand eine Idee? 500 Jahre vor Christus. In Bagdad, ja, gab es schon was, ne? Aber so diese klassischen Wasserspiele, die gibt es wohl seit der Renaissancezeit. Und seitdem dann natürlich in der Barockzeit wurde das alles dann noch etwas verspielter und alles schöner. Also wenn man zum Beispiel in den barocken Berggarten Wilhelmshöhe nach Kassel fährt, ich selber war noch nicht dort, aber ich habe das jetzt recherchiert und ich würde da mal hinfahren, Weiß nicht, ob ihr schon mal dort wart, wahrscheinlich, ne? Also, und da gibt es also auf der Hauptachse des Parkes immer Wasser zu sehen. Da fließt immer das Wasser. Ich bin so laut für den Peter hier vorne. Ich schiebe mal mein Mikro ein bisschen zurück. So, es tut mir leid. Aber ich muss natürlich auch die hinteren erreichen, da hinten. Deswegen. Ja, jedenfalls, also da sieht man immer das Wasser sprudeln. Wasserspiele machen einen Park oder einen Garten einfach attraktiv. Und es gibt manche, die haben das zu Hause sogar, so ein kleines Wasserspiel. Weil das Wasser versprüht Lebendigkeit, Lebensfreude, sprudelndes Wasser symbolisiert das Leben. Auf uns Menschen hat das Wasser eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Intuitiv merken wir die Bedeutung des Wassers. Denn, das wissen wir alle, Wasser stillt unseren Durst. Manche Menschen träumen von einem Häuschen am Wasser. Die sind total begehrt. Also zu DDR-Zeiten gab es so Seen, die waren total umbaut. Ja, da kriegte man gar nichts mehr. Es war alles privat. Das war immer schlimm. Also da war man richtig froh, wenn mal was nicht umbaut war. Ja, oder manche zieht es ans Meer oder an schöne Badeseen. Aber das Wasser steht eben auch sinnbildlich für das Leben. Manchmal sprechen wir ja auch im übertragenen Sinne vom Durst nach Leben. Eventuell hat uns die Corona-Zeit vor Augen geführt, was mit Durst nach Leben gemeint ist. Ja, viele von uns haben wirklich Entbehrungen haben, also mussten vieles entbehren. Also ich finde, weiß nicht, wie es euch ging, oder seid ihr alle sagt, nö, easy, wir mussten nichts entbehren, glaube ich kaum. Also schon, wenn es beim Gottesdienst anfängt, die Distanz, dann gibt's konnte man nicht mehr ordentlich einkaufen gehen, shoppen, viele Menschen gehen gerne shoppen, so richtig mal wieder shoppen gehen, sagen sogar meine Mädels, die wollen gerne mal wieder richtig shoppen gehen. Das betrifft natürlich vor allem Frauen, wenn man Mädels hat. Ne? Aber die Männer wollen ja auch gerne mal wieder in den Baumarkt. Also ich denke, jetzt war ich mal im Baumarkt, da durfte man nur in die Gartenabteilung und dann wollte ich noch ein paar Leisten kaufen. Ja, kommst du nicht mal zu den Leisten hin. Und das ist natürlich schon sehr beschwerlich. Manche Menschen tranken sich vor der Krise förmlich satt an den neuen Dingen, die sie gekauft haben. Also es gibt manche, die müssen immer was Neues kaufen. Ne? Da haben manche dann schon 50 Schuhe im Schrank stehen und das reicht immer noch nicht. Ja, das gibt's. Und das reicht immer noch nicht, dann muss man wieder neue kaufen, weil man einfach sich daran irgendwie satt trinkt. Anderen stillen ihren Durst nach Leben mit Reisen. Also die gönnen sich regelmäßig eine Reise, Gaststättenbesuche, Feste und Feiern und Begegnungen, all das, was unsere menschliche Seele braucht, um gesund und kraftvoll zu bleiben. Ja, das ging ja in der Corona-Zeit nicht. Und je länger der Ausnahmezustand anhielt, umso durstiger fühlte man sich. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich rede. Nur, was machen wir, wenn derlei Quellen versiegen? Was tun wir, wenn unsere Seele, unser innerer Garten kein Wasser mehr findet und wir am Vertrocknen sind? Stürzen wir dann emotional ab? Die Pflanzen in der Natur, die zeigen uns das, was passiert, wenn sie kein Wasser haben. Dann lassen sie die Köpfe hängen. Die Farbe verlieren sie, sie werden gelb, sie werden zunehmend instabil und anfällig. Wenn uns unsere Quellen, aus denen wir unseren Durst nach Leben stillen, wegbrechen, stehen wir in der Gefahr, eben auch irgendwann die Köpfe hängen zu lassen. Krisenzeiten legen brutal offen, woraus wir unsere Lebenskraft ziehen und ob wir mit unseren Lebensquellen krisenfest aufgestellt sind. Was tun, wenn Quellen versiegen? Ja, gesunde Menschen, was machen die? Die machen sich auf und suchen neue Quellen. Suchen wir also nach einer krisenfesten Quelle. Schauen wir bei dem, dessen Name Gott, Jahwe ist Hilfe, bedeutet bei Jesus Christus. Von dem ja die Bibel sagt, dass er der Messias ist. Er spricht in seinem Wort von der Quelle, die unseren Lebensdurst dauerhaft zu stillen vermag, weil sie dauerhaft und krisenfest sprudelt. Also da lesen wir zum Beispiel in Johannes 4, 14, er, Jesus Christus, kann uns Menschen ein Wasser geben, von dem uns in Ewigkeit nicht dürsten wird. Vielmehr wird in uns eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Von welchem Wasser spricht hier der Herr Jesus? Ja, er spricht von seinem eigenen belebenden Einfluss. Wir haben ja viele Einflüsse. Viele Einflüsse fließen auf uns ein. Ja? Wenn wir den Fernseher anschalten, sind Einflüsse da. Aber Jesus ist auch ein Einfluss, der auf unsere Seele einen heilsamen Einfluss ausübt und ausüben möchte. Manchmal sagen ja so Christen beiläufig, Jesus ist die Quelle des Lebens. Ne? Das ist so ein geflügeltes Wort unter frommen Leuten, aber danach geht man irgendwie zur Tagesordnung über. Man fragt sich dann nicht unbedingt, bin ich denn wirklich an diese Quelle, die Jesus Christus heißt, bin ich da wirklich und wahrhaftig angeschlossen? Das ist ja die Frage. Ich kann viel von der Quelle reden, ich kann sagen, es ist eine super Quelle gibt es da, wenn ich aber nicht angeschlossen bin, wenn ich nicht trinken kann, das ist ein Problem. Die Frage ist, beziehe ich von ihm tatsächlich, und zwar lebendiges Wasser? Wird mein Durst nach Leben absolut von Jesus gestillt? Das wäre so wichtig, denn hören wir auf die Verheißung. Denn darum geht es ja. Da schließt sich ja eine Verheißung an, die Jesus denen gegenüber ausspricht, die unter seinem lebendigen Einfluss stehen. Da heißt es, wie wir gerade gehört haben im Bibelvers, in ihnen, das ist wunderbar, in ihnen wird eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Eine ähnliche Bibelstelle, eine ähnliche Verheißung finden wir außerdem in Johannes 7, 38. Da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was sind das für wunderbare Verheißungen für jene, die aus der Quelle Jesu trinken? Bevor wir aber auf diese gewaltige Verheißung schauen, müssen wir klären, ob das lebendige Wasser auch wirklich in meinen inneren Garten, also meine Seele, fließen kann. Die Frage ist, funktioniert die Verbindung zwischen mir und der lebendigen Quelle, die Jesus Christus heißt? Und eine kleine Anschauung dazu. Wir waren letzte Woche nicht hier in Burgdorf, sondern wir waren in unserem kleinen Grundstück. Wir haben so ein kleines Waldgrundstück mit einem Häuschen drauf. Und einen kleinen Grundwasserbrunnen auch. Und da wollte ich ein neues Rückschlagventil einbauen. Das brauchen wir, damit das Wasser eben nicht immer wieder zurückfließt, sondern dass das eben immer nur in eine Richtung fließt. Und dabei merkte ich, als ich das alte ausgebaut hatte, das neue wieder einbauen wollte, es fehlte mir eine Muffe. Und zwar eine Muffe, die ein 1 Zoll Innengewinde hat. Nun besitze ich einige Rohrverbindungsstücke. Also von meinem Vorgänger, der das vorher hatte, der hatte da so einige noch liegen lassen. Aber so eine schlichte Muffe mit einem 1 Zoll Innengewinde war einfach nicht aufzutreiben. Doch alles hängt eben in dem Augenblick an dieser einen Muffe. Bevor ich nicht so eine Muffe besorgt habe, fließt kein frisches Wasser. Um alles in der Welt, ich brauche so eine simple Muffe mit einem schlichten 1 Zoll Innengewinde. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr was bauen wollt, ne? Dann fehlt ein Bauteil. Dann muss man deswegen in den Baumarkt. Aber die waren ja auch zu, also wartet diese Geschichte noch auf diese 1 Zoll Muffe. Fragt sich aber, was brauchen wir, damit das lebendige Wasser von Jesus in unser persönliches Leben fließen kann? Und die Voraussetzung dafür ist genauso simpel wie die passgenaue 1 Zoll Muffe in meinem Gartengrundstück. Ich brauche einen passgenauen Glauben. Und da liegt das Problem bei vielen Menschen, die sich auf religiösem Gebiet eine Stillung ihres Lebensdurstes versprechen. Denn Glaube ist nicht gleich Glaube, so wie Muffe nicht gleich Muffe ist. Viele Menschen aus dem esoterischen Bereich zum Beispiel sprechen auch von Jesus. Die sprechen von Jesus und von Gott und von viel Licht und viel Kraft und Heilkräften und göttlichen Naturgesetzen. Selbst im Koran kann man von Jesus lesen. Viele Menschen nehmen diese Informationen auf. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Informieren kann ich mich immer. Aber sie prüfen dann nicht die Passgenauigkeit der Informationen. Und das ist der Fehler. Manche Menschen hört man dann so beiläufig sagen, ich habe schon meinen Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja, ich habe ja schon meinen Glauben. Aber das ist genau das, wie wenn ich sage, ich habe schon meine Muffe. Und da, ich habe tatsächlich mehrere Muffen, hatte ich ja schon gesagt. Ich habe da meine Muffen im Gartengrundstück vorrätig vom Vorbesitzer übernommen. Aber nun passt eben nur die 1-Zoll-Muffe. Und genauso ist das beim Glauben. Es passt nur ein Glaube mit dem entsprechenden Zollmaß. Und deshalb sagt Jesus uns, was das genaue Zollmaß ist. Nämlich, was sagt er? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Es wird nur dann lebendiges Wasser von Jesus in mein Leben fließen, wenn ich meinen Glauben konsequent ausrichte an dem, was die Bibel über Jesus Christus sagt. Denn allein, Jesus stellt allein der Bibel das Zeugnis aus, dass sie allein zuverlässige Informationen über ihn und über den Glauben hat. Die Passgenauigkeit meines Glaubens erhalte ich aus der Erkenntnis dessen, was Jesus in der Heiligen Schrift der Bibel gesagt hat. Und genau an dieser Stelle sind viele Menschen viel zu tolerant und auch ungehorsam. Sie stellen Toleranz und intellektuelle Weltoffenheit zur Schau und beschweren sich nachher, warum ihr Glaube sie nicht erfrischt. Warum die Verheißungen, die Jesus versprochen hat, vor ihren Augen nicht in Erfüllung gehen. Dabei ist doch so logisch. Genauso wie es logisch ist, dass die Wasserpumpe in meinem Garten nicht funktionieren wird, wenn ich die falsche Muffe verwende. Bei einer falschen Rohrverbindung zieht die Pumpe einfach Luft. Statt frischem Wasser kommt nur heiße Luft. Und das ist bei uns auch manchmal im Glauben so. Kommt nur heiße Luft, weil einfach die Verbindung nicht stimmt. Nicht mein Glaube oder meine Religiosität oder meine vielleicht mir selbst auferlegten religiösen Übungen, da gibt es ja auch zuhauf, was ich machen kann alles, sondern allein der Glaube an Jesus, wie die Schrift sagt, besitzt die Verheißung des frischen und lebendigen Wassers. Dann wird wirklich der Durst meiner Seele gestillt. Dann kann ich das Wasser empfangen, was mich stärkt, und zwar dauerhaft bis in die Ewigkeit hinein. Bis in die Ewigkeit hinein. Dann wird meine Seele frei für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Dann wird er mich erfrischen. Er wird mich erneuern und stärken. Dann werde ich grünen wie ein Baum am Wasser, so wie es der Psalm 1 sagt. Sehr interessant, dass der ganze Psalter mit diesem Psalm 1 beginnt. Da wird uns erzählt, ja, wie das frische Wasser fließt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wenn ich am Wasser bin, und zwar am Wasser des lebendigen Gottes, dann werde ich grünen, dann werde ich diese Verheißung erleben, dass ich wie ein Baum gepflanzt bin an den Wasserbächen. Und genau uns Jesus-Nachfolgern ist diese wunderbare Verheißung gegeben. Wir dürfen wie ein bewässerter Garten sein. Ich habe eine wunderbare Stelle in Jesaja 58, 11 gefunden. Da heißt es, du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Streben wir danach, so zu sein? Ich glaube, wir sollten es unbedingt. Denn kein Mensch wird gestärkt durch irgendwelche abgestandenen Weisheiten. Wir müssen festhalten, wir selber, aus unserem eigenen Fundus heraus, können Menschen nicht wirklich zum Segen werden. Wir werden andere nur zum Segen, wenn das in uns geschieht, was Jesus in Johannes 7, 38 sagt, was wir schon gehört haben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht das, was wir aus uns selbst herausquetschen, segnet, sondern das, was von Jesus in uns hineinfließt und wieder herausfließt. Das segnet. Und die Dimension dieser Verheißung zu begreifen, kann uns die Vision helfen, die Hesekiel über den dritten Tempel von Gott geschenkt bekam. Und jetzt komme ich zu dem Text, den Lutz vorhin vorgelesen hat. Das ist ein wunderbarer Text, den man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Dieser dritte Tempel wird in Zukunft auf dem Tempelberg in Jerusalem errichtet werden. Im Moment steht kein Tempel dort, im Moment steht der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee auf diesem Gelände, wo früher der zweite, sogenannte zweite Tempel stand, den Herodes nochmal ganz groß ausgebaut hat und ein wunderbares Bauwerk war und was durch die Römer im Jahre 60 nach Christus zerstört worden ist. Denn von ihm aus, von diesem dritten Tempel aus, der auch schon steht in der Zeit der Bedrängnis. Das heißt, der wird schon stehen, dann wird irgendwann der Widersacher sich in den Tempel setzen, der sogenannte Antichrist. Aber wenn Jesus kommt, wird er den Antichristen rausschmeißen und er wird von diesem Tempel aus regieren. Deswegen kann man mal gucken, wann wird der dritte Tempel gebaut in Jerusalem. Also es gibt biblische Stellen, die sagen, dass der Tempel gebaut wird und dass in der Drangsalszeit ein dritter Tempel stehen wird. Und von diesem Tempel aus wird der wiederkommende Jesus Christus zusammen mit seiner Braut, auch eine wunderbare Verheißung, was ist seine Braut? Die Gemeinde. Zusammen mit seiner Gemeinde die Welt heilsam, lebensbringend und erlösend regieren. Der Heilige Geist wird dann mächtig wirken, so wie es die Welt seit dem Sündenfall durch Adam nicht mehr gesehen hat. Hesekiel spricht in seiner Vision ferner von einem Wasser, das vom Tempel sich ergießt. Im Verlauf wird der Fluss immer größer und machtvoller werden, bis er schließlich das Tote Meer erreichen wird. Das Tote Meer. Das Tote Meer, welches ein Bild ist für eine Welt ohne die Wirkung des Heiligen Geistes. Das Tote Meer steht für die alte Welt. Für die Welt voller Sünde, voller Hass und Streit. Für die Welt, in der Satan regiert, wo Kinder im Mutterleib umgebracht werden. Es Labore gibt, in denen man mit Absicht Viren gefährlicher, ansteckender und tödlicher macht und Menschen sich skrupellos an anderen Menschen bereichern. Das Tote Meer steht für eine Welt, die gefangen in der Sünde dem Abgrund entgegen trudelt. Wer schon einmal in Israel war, ich war schon mal in Israel, und am Toten Meer stand, ist vielleicht begeistert von dieser touristischen Attraktion. Es ist toll, wie man da im Wasser liegen kann, also ohne dass man untergeht, da kann man Zeitung lesen, ihr kennt alle diese Bilder, ich weiß nicht, wer schon mal drin gelegen hat im Toten Meer. Das ist wunderbar. Aber in Wirklichkeit ist dort alles tot. Hoffnungslos versalzen, basisch bis zum geht nicht mehr. Dazu kommt noch, im Toten Meer verdunsten jährlich Tausende von Litern. Das Tote Meer trocknet tatsächlich langsam aus. Also wenn ihr euch nicht beeilt, nach Israel zu kommen, ist irgendwann ausgetrocknet. Man muss regelmäßig die Badestrände immer weiter ins Meer reinrücken, dass die Leute nicht kilometerweit oder meterweit laufen müssen, um überhaupt das Wasser zu sehen. Also wer länger nicht in Israel war, erschrickt, wenn er das Tote Meer sieht, weil es wieder zurückgegangen ist. Menschlich gesehen ist das Tote Meer nicht mehr zu retten. Ist wirklich so. Menschlich gesehen ist es nicht zu retten. Es wird irgendwann austrocknen, es ist eine Salzwüste nachher. Doch in Hesekiel gibt es diese wunderbare Verheißung für das Tote Meer. Und ich glaube tatsächlich, in der Zeit des tausendjährigen Reiches wird das Tote Meer durch den Herrn Jesus gerettet werden. Er wird es wieder zu einem lebendigen Meer verwandeln, so wie es bei Hesekiel steht. Der Strom des heilenden Wassers, das vom Tempel aus fließt, wird das Tote Meer heilen. Und die Menschen, die dann das sehen werden, werden sehen, welche gewaltige Wirkung vom Lamm Gottes und seinem Geist ausgehen wird. Sie werden am Toten Meer sehen, welche machtvolle Schöpfungskraft dem Heiligen Geist innewohnt. Davon träumen wir nur. Der Heilige Geist ist Leben pur. Und das werden sie dann sehen. Und nun kommt es. Genau daran Also haltet dieses Bild fest vom Toten Meer, was wieder lebendig wird durch dieses Wasser. Genau daran denkt Jesus, wenn er seinen Nachfolgern verheißt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Genau das ist dir und mir in der Gemeinde verheißen. Der Apostel Paulus sagt in seinem ersten Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das ist das Gleiche. Ja, wir sind auch ein Tempel und aus diesem Tempel soll auch lebendiges Wasser fließen. Aus uns heraus lebendiges Wasser. Das, was zur Zeit des tausendjährigen Reiches vom Tempel in Jerusalem raus an Segen fließen wird, soll jetzt schon in der Gemeinde Jesu sichtbar werden. In jedem von uns. In jedem von uns will der Herr Jesus eine Quelle lebendigen Wassers entspringen lassen. Wir sollen also nicht durch eigene religiöse Anstrengungen, und da sind wir manchmal so viel damit befasst, diese Quelle immer wieder zustopfen. Vielmehr sollen wir täglich Jesus gehorsam sein und uns nach seinem Leben ausstrecken. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Mehr brauchen wir wirklich nicht machen, als uns nach seinem Leben ausstrecken. Es ist gut, wenn wir uns außerdem täglich das Wirken des Heiligen Geistes bewusst machen. Und es ist gut, sich auch täglich daran zu erinnern, nicht wir sind es, die Segen erzeugen können, sondern er, Jesus, in der Kraft seines Heiligen Geistes ist es. Und so sind wir dann wahre Segensträger in dieser Welt, wenn wir wahre Segensempfänger sind. Ich erinnere nochmal an die Muffe. Wenn die stimmt, dann kann das lebendige Wasser fließen. Wenn wir immer noch meinen, ja, irgendwas anderes müsste es auch noch sein, dann werden wir dieses lebendige Wasser nicht in uns aufnehmen können. Wir werden nicht dieses Potenzial an Segen bekommen, was Gott uns verheißen hat. Er hat es uns wirklich verheißen. Und wir bleiben so oft unter unseren Möglichkeiten. Oder wir versuchen so viel zu manipulieren, dass endlich das mal passiert. Hören wir auf zu manipulieren. Sondern halten wir einfach unseren inneren Garten hin, dass ihn Jesus bewässert. Und dass sein Wasser hindurchfließen kann. Dass er eine Quelle in unserem Garten entstehen lassen kann, wachsen lassen kann. Das gilt für uns persönlich, aber das gilt auch für unsere Gemeinde. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, glaube ich, hat auch unsere landeskirchliche Gemeinschaft eine Zukunft. Wirklich. Dann sind wir nicht die letzten Mohikaner, die hier gewesen sind. Vielleicht irgendwann die Tür zuschließen. Das sollten wir schon dem Hartmut gar nicht antun. Ja? Sondern halten wir das fest. Wir hatten jetzt gerade das BAM gehabt. Und dann haben wir gemerkt, oder wenn wir hier bei H12 sind, dann merken wir, wie Gottes Geist wirkt. Auch an der jungen Generation. Und das sollten wir festhalten. Und er tut es. Ja? Er tut es wirklich. Aber nicht mit unseren Mitteln, sondern mit seinen Mitteln. Und dann werden Ströme lebendigen Wassers auch von der landeskirchlichen Gemeinschaft Burgdorf aus in die Stadt Burgdorf vermehrt und kraftvoll fließen. Denn dann geht es gar nicht anders. Es wird einfach, es muss einfach, weil der Heilige Geist, der kann nichts anderes als Leben schenken. Im Heiligen Geist ist nichts von Tod. Gar nichts. Nur Leben. Nur Leben. Und dieses Leben soll durch uns hindurch fließen. Was für eine gewaltige Verheißung. Wir müssen ihn bloß festhalten in uns und wir müssen immer wieder uns darauf beziehen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Amen.